Hallo und ein ganz herzliches Willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Ludwig Link und ich bin der Autor der Unternehmerstrategie in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Storypower Podcast hilft eben Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenanzahl zu verdoppeln und mehr Gewinn zu erwirtschaften. In der heutigen Ausgabe habe ich einen Unternehmer, den ich interviewen werde. Hier ein paar Aspekte, warum Sie sich diesen Podcast heute anhören sollten. Es geht um, zunächst mal erzählt er das merkwürdige Ritual in Passau. Es geht um 3 Schlüsselerlebnisse von diesem Unternehmer, die zur Gründung seines Unternehmens führten. Warum er sich für einen Stahlhersteller entschieden hat, der eine 120-jährige Garantie bietet. Sie werden erfahren, was Wassertrinken 4.0 ist, aus welchem Fundus unser Unternehmer seine Geschichten nimmt und wie er sie testet, welche Geschichte hinter dem Gewinn des Red Dot Design Award steckt, seit wann Stories eingesetzt werden von ihm und dann auch sagt er, was Stories bewirken. Er hat einen Tipp mitgebracht, wie man Storytelling üben kann. Er sagt auch, warum es wichtig ist, als Unternehmer Flagge zu zeigen und warum unser Unternehmer mit Facebook arbeitet, um seine Stories zu verbreiten. Schalten wir gleich um ins Interview.
Ein spannendes Interview. So, herzlich willkommen zum heutigen Storypower Podcast. Heute geht's mit einem Unternehmer, der Storytelling einsetzt. Ich bin schon ganz gespannt. Ich stelle mal kurz vor, wen ich da heute habe. Und zwar hat er 2011 ein Unternehmen gegründet, das Fortex Power heißt. Und da geht's ums Thema Wasser. Da verkauft er Produkte dazu. Seit 2009 ist er auch Geschäftsführer der Firma Ment. Und da ist er bietet er Workshops, Vorträge an. Auch zum Thema Wasser. Er ist Autor, zeig mal gerade kurz, Matthias, welches Buch da gerade erschienen ist, des Buches Wasser, ganz frisch, nagelneu erschienen. So, was machen Sie? Er hat viele Jahre Erfahrung im Bereich mit Wasser, mit Marketing, Beratung und Verkauf und hat sich so 2010 entschieden, ein Produkt zu entwickeln. Und zwar geht es um ein ideales System zur naturkonformen Wasserregenerierung. Und da haben sie dann getestet, entwickelt und es ist nach so einem guten Jahr dann auf den Markt gekommen. 2011, Fortex Power Spring, ein Hahnaufsatz, ist unter anderem, also mittlerweile eines von vielen Produkten. Es geht darum, also sie haben es halt in der Öffentlichkeit vorgestellt, gerne bei mir ganz in der Nähe, im Schloss Greifensee, das ist nicht weit weg von Uster. Und 2012 kam dann noch ein Preis dazu, der Red Dot Design Award. So, und ihre Ziele, also die Ziele von diesem Unternehmer, das ist der Matthias Ment, ist es die Produkte, da geht es um Wasser, an einer besseren Qualität, dass man die Produkte in einem Netzwerk national, er ist mit seinem Unternehmer hier in der Schweiz, nicht weit weg von Uster, dass er hier national und international das eben verteilt wird und es geht ihm und seiner Firma darum, einen Beitrag zu liefern. Zwar geht es um Vermeidung von diesem Plastikmüll auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich einen Beitrag zur Gesundheit und zur Erhaltung der Umwelt. Herzlich willkommen, Matthias.
Herzlich willkommen, Ludwig.
Matthias Ment, ja. Ich habe ihn vor 1,5 Jahren interviewt. Wir kennen uns, glaube ich, 9 Jahre sowas über Xing, haben wir uns mal kennengelernt. Und da hat er mir eine Geschichte erzählt und da ist auch der Kontakt entstanden und so im Vorgespräch. Er setzt sehr viele Stories ein und darum soll es auch heute gehen in diesem Interview. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, die ich auch in meinen Vorträgen weiter erzähle. Es geht um Passau, Überschwemmung, Funktionsweise vom Wasser. Und ich habe ihn gebeten, dass er zum Einstieg mal diese Geschichte uns erzählt. Und dann machen wir weiter. Also Matthias, erzähl mal kurz zum Einstieg, dies mit der Passau-Geschichte.
Ja, also wie fast alle Menschen wissen, die Passau kennen, liegt Passau die Altstadt in einer Landzunge zwischen Donau und Inn. Das sind beides Flüsse, die bei relativ heftigen Regenfällen sehr schnell dazu neigen, Hochwasser zu bilden. Und wenn der Pegel im Oberlauf eine gewisse Höhe überstiegen hat, sind die Menschen, die dort vorne leben, sich dessen bewusst, dass sie sehr stark hochwassergefährdet sind. Und über die Jahre hat sich da ein Brauch ergeben, der doch sehr verwundert. Die nehmen nämlich, wenn sie diese Pegelmeldungen erhalten, und die beobachten das natürlich sehr intensiv, ja, die nehmen dann ihre gesamten Hab und Gut aus dem Keller und aus dem Erdgeschoss ins erste Geschoss, nageln ihre Kellerfenster zu und dann machen sie etwas, was man schon als recht crazy bezeichnen kann. Dann füllen sie ihren Keller randvoll mit frischem Leitungswasser.
Okay, und, gestaunt.
Die spannende Geschichte ist, was passiert jetzt, wenn's Hochwasser kommt? Kann jetzt durch vernagelte Kellerfenster in Räume, die bis zur Decke hoch mit Wasser gefüllt sind, dieses Schmutzwasser von außen, was mit allen möglichen Bakterien und Chemikalien versetzt ist, kann das dann noch in das Haus eindringen?
Ich glaube nicht. Nein.
Und genau dieses Bild bringe ich meinen Zuhörern auf den Vorträgen immer rüber als Beispiel für ihre Zelle. Hm. Ihre Zelle, Billionen von Zellen in ihrem Körper sind auch nichts anderes als Kellerräume. Wenn wir die bis zur Maximalfüllung mit quellfrischem Wasser gefüllt haben und wir nehmen dann, was heute unausweichlich ist, durch den Atemzug ein bisschen Abgase oder Industriedämpfe oder irgendwie sonstige chemische Substanzen über Konservierungsstoffe, Geschmacksstoffe, Farbstoffe zu uns, dann hat die Zelle es sehr viel einfacher, sich davor zu schützen, als wenn sie sowieso schon dehydriert nach allem saugt, was der Körper hergibt. Ja. Und dann kommen eben Schadstoffe in die Zelle, die dann bei der Duplikation der Zelle zu Fehlermeldungen führen und letztendlich dann in irgendeiner Form zu Symptomen, die wir nachher Krankheiten nennen und mit irgendwelchen Arzneien behandeln.
Ja. Das ist eine wunderbare Geschichte. Es zeigt eines, auf deiner Seite ist es sehr einfach, zeigen Wirkungsweise. Und was auch bei mir halt die Funktion gehabt oder die Wirkungsweise gehabt, ich habe es weitererzählt und nicht nur ich. Und teilweise, ich weiß es von meiner Schwester, von meiner jüngsten Schwester, die hat dann wieder weitererzählt. Und heute soll es auch darum gehen, Stories, wie die jemand anwendet. Und ich möchte jetzt überleiten oder leiten wir über zur Herkunft, also unter deiner Unternehmensgeschichte. Wie kam es dazu, wenn du dann die Geschichte so erzählst, was waren so große Hindernisse, die es zu überwinden gab, bis jetzt mit diesem Vortex Power, mit diesem Harnzusatz, bis das jetzt zum heutigen Punkt einigermaßen gut oder sehr gut zum Laufen kam. Wenn du mal so die Hintergründe, mal die Herkunft erzählst, ja, von der Firma auf der einen Seite, meistens ist ja sehr eng verbunden, Produkt und Firma. Ja. Erzähl mal da, wie kam es dazu?
Im Wesentlichen gibt es da eigentlich, wenn ich so rückbetrachte, drei Meilensteine. Der eine Meilenstein ist, ich habe mich 91 bis 96 schon mal sehr intensiv mit der Wasserfiltration beschäftigt,
ja,
und habe aber festgestellt, dass zum Beispiel bei Allergikern die Filtration oftmals nicht gereicht hat, aber damals nicht gewusst, woran das liegt. Was mir damals nicht bekannt war, ist, dass Wasser auch Strukturen, Frequenzen bzw. Informationen überträgt. Das ist erst später in den Ende 90er eigentlich das erste Mal gesagt worden. Damals war das Schlüsselbuch von Feridon Bakmangelic, wir sind nicht krank, wir sind durstig. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil er hat 3000 Patienten allein dadurch behandelt, dass er sie nur ausreichend hat Wasser trinken lassen. Das hat mich damals aus dem Sport kommen schwerst beeindruckt, weil ich bin selber Allergiker und hatte immer mit Mittelhöhlen und Stirnhöhlen Entzündungen zu tun. Das war das eine, aber nachdem ich 96 aus der Branche wieder ausgestiegen bin, weil der amerikanische Hersteller sich zurückgezogen hatte, ging das erstmal alles irgendwie meinen Weg. Ich habe mich mit anderen Themen beschäftigt und bin 2008 im Dezember wieder angesprochen worden von einem Unternehmer aus München, der von 2003 bis 2008, also in 5 Jahren, es nicht fertiggebracht hat, mit seinem Unternehmen nennenswerten Erfolg zu haben. Und der Entwickler von diesen Produkten war der Alexander Glas, mein heutiger Partner und der Ingenieur, der die Produkte entwickelt hat. Der Alexander hatte den Kontakt damals aufgebaut. Es ging eben auch da darum, eine Geschichte zu entwickeln für das Unternehmen, eine Geschichte zu entwickeln für die Produkte Weil wenn man die Produkte einfach nur mit ihren rationalen Zahlen, Daten, Fakten verkaufen will, dann funktioniert das halt in den seltensten Fällen nicht. Weil die Leute wollen keine Zahlen, Daten, Fakten hören, sondern die wollen einfach eine Geschichte hören.
So, das war das zweite Schlüsselerlebnis, oder?
Das war das zweite Schlüsselerlebnis. Also ich hatte quasi dieses Wissen, was Wasser für eine wichtige Bedeutung für unsere Gesundheit hat. In den 90er Jahren war das mit den Flaschenmüll noch gar nicht so offensichtlich. Da gab's noch, also die Entdeckung von dem Great Pacific Garbage Patch, diesen größten Plastikansammlung, die es in Nordpazifik gibt, die ist erst 1996 gewesen. Da war ich eigentlich aus der Nummer schon wieder draußen. Und als ich dann mich neu mit dem Thema beschäftigt habe, gab es einen wichtigen Punkt. Das war, die Stadt Winterthur hatte einen Vortrag Mythos Meer. Und da war ich als Referent eingeladen, damals noch tätig für dieses Unternehmen aus München. Ich habe damals hier in der Schweiz hauptsächlich den Vertrieb aufgebaut. Und da habe ich fast 3 Monate recherchiert, wie es eigentlich um unser Meer aussieht. Und das waren furchtbare Momente. Ich habe so viele YouTube-Filme und Artikel gelesen, dass 12-fach mehr Kunststoff als Plankton, wie viel Tiere jedes Jahr sterben an Plastiktüten, an Plastikflaschen, wie viel Prozent oben schwimmt, wie viel Prozent absinkt. Und das hat mir sehr, sehr, sehr nachhaltig ist mir das in Erinnerung geblieben. Und dann wollte ich eigentlich mit der Firma noch mehr Gas geben und dann hat mich dieser Unternehmer aber zweimal extrem ausgebremst. Also es gab einmal 6 Wochen keine Produkte. Und wenn du was aufbaust und es fängt an gut zu laufen, die Leute vertrauen dir und kannst dann nicht liefern. Das ist so ziemlich der größte Vertrauensbruch, den du ausüben kannst. Und noch schlimmer, die letzte Lieferung waren so dermaßen viele Produkte, die sich aufgelöst haben am Wasserhahn, weil der einfach Aluminium verwendet hat, was er verchromt hat und dann ist Korrosion entstanden. Und das führte mich 2010, und das ist dann der dritte Meilenstein, zu einem fast schon übermütige Reaktion. Ich bin auf einem Sommerfest vom Alexander Glas eingeladen gewesen. Der wohnt in Rheinland-Pfalz in Deutschland. Und wir haben als letzte 2 am ausklingenden Lagerfeuer die letzten Reste Wein getrunken. Und ich habe zum Alexander gesagt, wie wär's denn, wenn wir das selber machen? Und ich habe ihm auf einer Serviette mit dem Kugelschreiber aufgezeichnet, wie das Produkt ausschauen müsste, dass es optimal gefällig ist. Und ich habe ihm gesagt, wie viel Liter Durchlauf haben muss. Und ich habe ihm einfach so ein paar grobe Eckdaten gegeben. Größe, Durchflussgeschwindigkeit, Geräusch war was ganz Wichtiges. Viele Leute hatten sich über das Geräusch von dem anderen Produkt beschwert. Ja, und dann ging's los. Mhm. Dann hat der Alexander angefangen, Prototypen zu machen, Modelle. Und gab's paar Schwierigkeiten mit dem richtigen Material. Aber ich sage jetzt mal, die 3 Punkte, zum einen wissen, um was es geht, Wasser, Umwelt. Zweitens ein Hersteller, der im Prinzip nicht in der Lage ist, das Tempo mitzugehen. Und drittens den Mann vorzufinden, der die ganzen technischen Fertigkeiten hat, so ein Produkt überhaupt zu entwickeln, weil dazu wäre ich nie in der Lage gewesen. Mhm.
Du hast dann das Marketing aufgesetzt, also die ganze Konzeption. Beim Entwickeln gab es auch noch das ein oder andere Hindernis. Erzähl mal so 1-2 Hindernisse, bis das Produkt fertig war. Was musst du dir alles herausfinden? Du hast also, ja die Erfahrung auf deiner Seite, was nicht funktioniert, aber das ist noch nicht die, weißt du, dann weißt du auf der anderen Seite noch nicht, was dann funktioniert. Ja, was gab es da noch für Hindernisse?
Das Ganze hat was mit Strömungslehre zu tun.
Ja.
Und das hatte der Alexander relativ schnell im Griff. Aber je nachdem, was man für Materialien verwendet, wenn man das Wasser quasi so rein macht, ist das Wasser extrem gierig, Dinge aufzunehmen. Also wir erzeugen ja ein Wasser, was sehr stark fließfähig und lösungsfähig ist. Mhm. Und jetzt, wenn man das quasi durch einen Baustahl durchlaufen lässt, der einfacher zu verarbeiten wäre wie der Stahl heute, dann schmeckt das Wasser danach nach Blech. Also das schmeckt metallisch.
Ja.
Und dann ist eben das große Problem bei so einem Produkt, und das war ein großer Wunsch von mir von Anfang an, der zwar alle betriebswirtschaftlichen Maximen auf den Kopf stellt, ich wollte ein Produkt haben, was unvergänglich ist. Ich wollte kein Produkt haben, was Obsolenz quasi mit
einbaut ist,
wo man nach 3 Jahren sagt, so, jetzt muss das auswechseln. Mhm. Und ich war dafür auch bereit, einen harten Weg zu gehen. Ich wusste, das Produkt wird dann teurer. Ja, das waren große Widerstände vom Markt, weil die gesagt haben, hey, wieso ist das so teuer? Bis die verstanden haben, dass es nur in sie, also ich habe noch keinen Kunde gefunden, der in seinem Leben ein Produkt gekauft hat für 500 Franken, was er nur einmal im Leben kaufen muss.
Okay.
Aber wenn du ein Produkt haben möchtest, wo nur einmal im Leben kaufen musst, dann brauchst du einen Stahl, also in dem Fall einen Edelstahl, wo dir der Hersteller auch die entsprechende Zusage machen kann. Und wir haben auf unserem Stahl eine Garantie von 120 Jahren.
Also okay, das reicht für viele Fälle.
Dass einer überlebt, ist momentan noch gering.
Okay. Dann habt ihr 2012 den Red Dot Design Preis gewonnen. Und dahinter steckt auch eine spannende Geschichte. Einmal, warum hast du da teilgenommen und wie kamst du dazu, wenn dort das noch uns aufdröselst, was da für Geschichte dahinter steckt?
Wir hatten mittlerweile festgestellt, dass unser Produkt ohne entsprechende Behälter nicht funktioniert.
Ja.
Also was wir mit unserem Produkt machen wollen, ist ja die Menschen, das ist ja unsere Vision, wieder zurück zum Wasserhahn zu bringen.
Ja.
Ich sage dazu gern Wasser trinken 4.0, weil die höchste Entwicklung ist eigentlich die, unser Leitungswasser in einen Zustand zu bringen, wie wir es eigentlich nur aus der Natur, aus Quellen oder Gletscherbächen kennen. Mhm. Und dieses Wasser hat eine andere Funktionalität als das normale Leitungswasser. Das ist heute alles wissenschaftlich bewiesen. Ja. Und wir haben dann verschiedene Behälter angeschaut und dann auch irgendwann eine sehr harte Linie gefahren. Wir haben gesagt, kein Kunststoff mehr. Es gibt sehr viele Plastikbehälter, die sind zwar BPA-frei, aber dafür haben sie andere Weichmacher drin. Von diesen Weichmachern wissen wir heute noch nicht, welche Krankheiten sie auslösen.
Okay,
ich wollte nicht einfach wieder 10 Jahre warten und dann mich entschuldigen müssen, dass ich es ja damals gar nicht gewusst habe, aber es jetzt trotzdem kranke Leute gibt wegen dem.
Mhm.
Dann gibt es eigentlich nur 2 Materialien, die funktionieren. Also eigentlich 3, Keramik. Das ist aber, es scheidet aus, weil die Leute wollen was Stabiles, ja.
Mhm.
Und bei Wasser wird halt gern was Transparentes genommen. Und Keramikgrub mag zwar sehr schön sein, aber da sieht man halt nie so genau, was drin ist, ja.
Mhm.
Und dann haben wir 2011 eine Flasche entdeckt. Das ist diese wunderschöne Flasche, die es auch bei uns gibt. Die heißt Soulmate. Die wird in Dänemark hergestellt und dieser Hersteller hat 2011 einen Red Dot Design Award für diese Flasche gewonnen, war ganz neu am Markt. Und dann habe ich mich mit der Flasche beschäftigt und habe gehört, dass die nach einem goldenen Schnitt designt ist.
Naja.
Unsere Produkte werden alle auch nach einem goldenen Schnitt konstruiert. Und dann habe ich im Verwaltungsrat mit meinen Aktionären einfach gesagt, Leute, das ist zwar mutig, aber die Chance ist sehr hoch. Lasst uns für den Red Dot Design Award 2012 anmelden, weil wenn wir dieses Zeichen quasi bekommen, dann sind wir auf einen Schlag mit einem Produkt, was bislang eher in der Esoterik und Heilpraktiker und Heilerszene ist, sind wir im Lifestyle-Bereich. Wir kriegen eine ganz andere Plattform. Leute werden auf uns aufmerksam, die bislang sich sowas gar nicht angucken würden, weil sie sagen würden, also eh ein Scheiß, funktioniert eh nicht.
Ja, ja.
Und das ist dann tatsächlich so gewesen. Und das Beste war dann eigentlich als 2013, das braucht dann alles ein Weilchen, bis das medienmäßig verarbeitet ist, aber die Bilanz hat uns dann 2013 ausgezeichnet als eine von 33 ökologischen Ideen aus der Schweiz, die die Welt erobern. Und das war für uns als kleines Startup-Unternehmen eigentlich damals irgendwie doch...
So ein Ritterschlag auch, oder?
Sehr erstaunlich, weil... Ja. Ja, also so relevant waren wir noch nicht aufgetreten und trotzdem können wir
Wunderbar, ja. So, jetzt haben wir jetzt einige Geschichten zu deinem Unternehmen und auch zum Produkt. Gehen wir zu dem, wie du stellst ja Stories ein. Ja. Seit wann verwendest du das? Wer inspiriert dich so oder was inspiriert dich? Hast du eine Formel, wie du so Stories entwickelst? Wenn wir uns dem mal gerade widmen. Also seit wann setzt du Stories ein?
Also zu dem Thema müssten wir eigentlich Interviews mit meinen Eltern führen.
Okay.
Die eine ganze Menge Geschichten erzählen.
Das ist in der Wiege schon angefangen.
Nein, wie soll ich das sagen? Für mich ist Sprache was unglaublich Spannendes.
Okay.
Und ich finde es toll, wenn man mit Sprache Bilder erzeugen kann.
Mhm.
Mir macht das einfach Spaß und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Komplexe Begebenheiten, komplexe Produkte, komplexe Dienstleistungen irgendwo so runterzubrechen, dass sie ganz einfach zu verstehen sind.
Ja, ohne zu das einfach ist, zu sein. Ne?
Also nicht, ja, ja. Genau. Also ich habe mal in den 80er Jahren in einem amerikanischen Seminar die KISS-Formel gehört. Keep it simple, stupid.
Ja, genau.
Das war für mich irgendwie so das Matchentscheidende. Und leider ist es so, dass es für stupid nach unten keine Grenzen gibt. Also das ist ein verfallender Wert sozusagen, ohne jemanden nahe treten zu wollen. Aber ich habe das Gefühl, man muss es immer noch einfacher machen. Die Leute sind einfach verwöhnt. Denen wird alles irgendwie ins Buchstaben und mit. Ich meine, wenn man sich so Sachen überlegt, in Amerika muss bei einer Mikrowelle ein Zettel reingelegt werden, dass dieses Produkt nicht dazu geeignet ist, Katzen, nachdem man sie gebadet hat, zu trocknen. Und das muss man reinschreiben, sonst hat man als Produkthersteller eine Haftung. Also wenn das dann trotzdem passiert und die Katze explodiert, die Mikrowelle explodiert, das Haus brennt, dann ist der Hersteller, kann dann haftbar gemacht werden. Und das ist so ein bisschen die Tendenz, wo wir früher über die Amerikaner gelacht haben und heute in Europa eigentlich genau in dieselbe Falle. Wir haben also so Nachdenken, so das Leben reflektieren. Mhm. Da braucht es heute Geschichtenerzähler, dass man, ach, stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. In meinen Vorträgen sitzen oft Leute, ah ja, du hast recht, so habe ich mir das noch gar nicht angeschaut.
Ja.
Da ist eine Street Parade, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Abfall da jetzt am Samstag entstanden sind, aber die Leute sind erst geschockt heute. So viel Abfall, ja. Okay. Der ganze See war voller Flaschen, also die haben das alles rausfischen müssen, weil die Leute das alles über die Brücke geschmissen haben und so. Und das erstaunt die Leute dann. Hm. Und das müssen die dann erst sehen, um zu verstehen, dass man da ja was dagegen machen kann.
Aha, und mit den Storys machst du einen Film im Kopf, ja? Und damit kommen sie auf neue Gedanken oder auf neue Blickwinkel oder auf neue Perspektiven.
Oder alte Erinnerungen. Also tief in uns drin ist ja sowas wie eine Vernunft. Also ich behaupte jetzt mal, ganz tief in uns drin steckt noch sehr viel Vernunft. Ja. Mhm. Und die kann man wieder wecken.
Ja.
Und wenn man die wieder weckt, dann sind einem die Leute teilweise unendlich dankbar. Also ich habe heute Familien, die seit einem Vortrag vor 5 Jahren keine einzige PET-Flasche mehr gekauft haben. Die haben nicht nur unglaublich viel Geld gespart, sondern die haben wieder einen Komfort in ihrem Leben. Einfach nur an den Wasserhahn gehen, 24 Stunden lang unbegrenzt Wasser trinken zu können, ohne irgendwie eine Not zu haben. Oh, ich muss nur an Tankstelle, das Wasser ist aus.
Ja.
Solche Familien gibt's auch. Mhm. Da ist am Samstagnachmittags Wasser aus. Oh Gott, der Getränkehändler zu. Jetzt müssen wir zur Tankstelle. Wir kriegen Besuch. Kein Wasser im Haus. Mhm. Als ob wir jetzt hier in der Schweiz irgendwie, was weiß ich was, für giftiges Wasser aus der Leitung hätten.
Also, das bedeutet also seit Beginn an. Also, dich fasziniert die Sprache. Und darum hast du immer schon mit Stories, sei es in der Schule, dann später im Berufsleben, immer wieder Stories eingesetzt. Jetzt,
Präsentation in Form von Visualisierung. Also ich habe sehr früh schon angefangen, als die Computer rausgekommen sind. Also ich denke mir mal irgendwie schon. Also zuerst habe ich ja noch mit Overhead-Folien gearbeitet. Da hatte ich immer so fette Bücher dabei, wo ich die Charts alle drauf hatte, teilweise von Hand gemalt, später dann ausgedruckt. Und irgendwann kam der erste Beamer. Und das war natürlich ein unglaublicher Luxus plötzlich. Ja. Mit einem kleinen Notebook und einem Beamer und nicht mit den schweren Ordner, wo die immer wieder die Dinger ausgebrochen sind, weil die Folien so unendlich schwer waren und sie verzogen drin lagen und so. Das war cool. Und da konnte man plötzlich Notizen unten dazu schreiben oder man konnte praktisch das ausdrucken und als Handout mitgeben. Also damit hat man natürlich eine andere Nachhaltigkeit erzeugt. Heute ist das alles viel einfacher, wie das früher war.
Das ist so von der Vergangenheit. Jetzt, wenn du eine neue Geschichte brauchst, wie entwickelst du das? Hast du vor einem Vorgespräch haben etwas gesagt? Du hast eine neue Technik, so ein neues Produkt zum Beispiel, und du möchtest eine neue Geschichte verwenden. Wie gehst du da vor?
Also zum einen ist es natürlich so, jetzt gerade speziell, was mein Unternehmen angeht, alles, was ich jetzt hier in den letzten 5 Jahren erzähle, habe ich selber erlebt. Also ich war mit meinem Produkt auf 3 Kontinente in mittlerweile, glaube ich, 23 Länder, habe dort das Wasser getrunken, habe das montiert, habe aus dieser Erfahrung raus ein kleines Werkzeug, was man Schlüsselbund machen kann, entwickelt, dass man das auch überall montieren kann. Und wenn ich natürlich so eine Geschichte jetzt erzählen kann, dass ich irgendwo in Städte wie in Istanbul oder in Paris oder sowas im Hotel so ein Ding an Wasserhahn schraubst, ja, dort Wasser trinken, dann gucken dich die Leute erstmal so an, was, das Wasser trinkst du? Ja, so, wie, du bist noch nicht gestorben, das Wasser kann man nicht trinken. Ja, und damit setzt man natürlich sehr viele Emotionen frei und die fragen danach, ja, wieso kann man das trinken? Ja. Also für mich ist die Story eigentlich weniger was alles erklärt, sondern mehr etwas, was Fragen auslöst. Weil wer fragt, ist offen. Ja. Wer quasi gar nichts wissen will, den muss man erstmal aufmachen. Und meine Vorträge sind eigentlich mehr Türöffner oder Hirnöffner, als dass die jetzt irgendwas groß erklären.
Jetzt hast du im Vorgespräch noch gesagt, du hast einen Tipp dafür, wie man sowas üben kann, Story erzählen. Ja.
Einer der sicherlich wichtigsten Punkte, sowas zu üben, und ich habe da in den letzten 6 Jahren unglaublich viele Entwicklungen erlebt, die mich total begeistern, wenn ich dran denke. Ich bin durch einen Xing-Freund, so ähnlich wie wir uns auch kennengelernt haben, auf so einer Veranstaltung hatte der mich angesprochen, hat sich auch für Wasser interessiert, und der hat mich hier zu so einem Unternehmernetzwerk in der Schweiz eingeladen, damals nach Rapperswil, wo sich einmal in der Woche Unternehmer treffen, um sich gegenseitig zu unterstützen durch geschäftliche Empfehlungen. Das Netzwerk heißt BNI, das gibt es schon seit über 30 Jahren. Bin da jetzt seit über 6 Jahren dabei, und meine Erfahrung ist einfach, da gibt es einmal in der Woche die Chance, 60 Sekunden dich zu präsentieren, deine kleine Geschichte zur Woche zu präsentieren, und ein-, zweimal im Jahr 10 Minuten Präsentationen. Und wenn du dann noch auf Workshops gehst oder mit den Kollegen sogenannte Vier-Augen-Gespräche machst, hast du eine super Plattform, Geschichten auch auszuprobieren. Mhm. Und das ja im quasi internen Kreis unter Kollegen ist, sehr ehrliche Feedbacks zu kriegen. Mhm. Und so ist es mir dort schon gelungen, Leute, die quasi fast Schüttelfrost gekriegt haben, als sie das erste Mal aufstehen mussten und ihr Name, ihr Unternehmen vorstellen und was sie suchen und wie man sie ins Gespräch bringt. Die haben nach 3 Sätzen, haben die nicht mehr gewusst, wie sie heißen. Ja, also da sind ja Ängste manchmal in den Leuten, das ist ja unglaublich. Und da gibt's eben Workshops, wo man das übt, und dann kann man das einfach, und das ist wie bei allem im Sport auch, du brauchst eine gewisse Anzahl von Stunden, dass du Experte wirst. Ich glaube, Instrumente oder bei Sport sagt man, 10.000 Stunden musst du investieren, dann bist du Experte.
Ja, bist du in der Spitzenklasse schon, ne?
Dann bist du in der Spitzenklasse. Vielleicht brauchst du keine 10.000 Stunden, um einfach mal Average zu sein. Und da habe ich eben festgestellt, dass Leute, die sehr zurückgezogen, also klassisch introvertiert, unterwegs sind, plötzlich eine Ader an sich entdecken, wo die nach 2 Jahren einer der besten Entertainer sind in so einer Gruppe. Ja, also wo die sich sogar noch freiwillig melden, irgendwie Trainingskoordinator zu werden oder irgendwas zu tun, wo man vorher gesagt hat, nee, das geht gar nicht. Ja. Aber es hat was mit Reflexion zu tun und mit Mut. Ich denke mir, Geschichtenerzähler wird man nur, wenn man einfach mutig ist und wenn man auch polarisieren kann. Wenn man das aushält, dass nicht alle mögen. Das ist ganz, ganz schwierig für manche Leute zu verstehen, dass man nie alle begeistern kann.
Richtig, ja. Das geht nicht. Machen wir dann den Punkt gerade weiter zum Verbreiten der Story. Das ist ein Weg. Jetzt, du hast gesagt, BMI. Ich bin bei den Toastmasters, Turicum Toastmasters. Also kann man das auch üben. Da ist auch alle 2 Wochen eine Trainingsmöglichkeit. Und im ersten Teil sind so spontan reden. Da kann man 1 Minute lang das, ad hoc reden üben und dann auch die vorbereiteten Reden. Jetzt ist es so bei dir. Dich sieht man ja häufig als Redner zum Beispiel in Interviews. Das heißt, du zeigst dich auch mit deinem Charakter, mit deinem Profil und zeigst Flagge für dein Unternehmen. Du bist unterwegs, aber heute muss man als Unternehmer nicht unterwegs sein. Man kann auch, wie wir das machen, ein Interview oder ein Videoclip und auf seine Internetseite stellen. Und da jetzt die Frage an dich, warum hältst du es für wichtig, sich als Unternehmer zu zeigen? Sei es jetzt so, wie es du machst, jetzt noch Gesicht zu Gesicht oder mit dem Videoclip zum Beispiel auf der Internetseite. Was meinst du dazu? Warum ist das so wichtig heute?
Aus der Erfahrung jetzt gerade in der aktuellen Branche muss ich sagen, da gibt's ganz, ganz viele Firmen, da kennst du die Menschen dahinter nicht. Die verstecken sich förmlich.
Ja.
Die machen ein Geheimnis draus, wo das Produkt eigentlich herkommt. Die setzen Geschäftsführer ein, die quasi nur Platzhalter sind, damit sie selber nicht auftauchen. Und da laufen wirklich sehr merkwürdige Dinge. Ich finde, Menschen vertrauen nur Menschen.
Ja.
Es dauert sehr, sehr lang, bis ein Mensch einen Brand so hingekriegt hat, wie jetzt zum Beispiel Apple mit Steve Jobs, ja, wo dann der Brand losgelöst von diesem Mensch weiter funktioniert. Am Anfang ist es immer ein Mensch. Ob das jetzt Daimler oder Benz oder wie die ganzen Bosch, Siemens, wie sie alle Kaiser haben, das sind immer Typen. Ja. Klassische Typen, die irgendwie gesagt haben, hey, und das machen wir so, und die sind vorne rausgegangen und die haben das Unternehmen geführt, angeführt. Und die haben das Gesicht vorne hingehalten und haben auch den Dreck abgekriegt. Aber das haben die gewusst. Das haben die sich auch ausgesucht. Aber heute sieht man bei ganz vielen Unternehmen, jeder versteckt sich hinter einem anderen. Keiner möchte irgendwie mehr vorne an der Front arbeiten, weil damit trägt er natürlich auch die Verantwortung, wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er was sagt, was nicht stimmt und lauter so Sachen. Und ich denke mir, für mich ist das einer der matchentscheidenden Dinge überhaupt mit der Vision, die wir für unser Unternehmen haben. Ganz klar zu sagen, hey Leute, wenn ihr ein Problem mit mir habt, sagt's mir. Ja. Ich stehe für das Unternehmen ein. Ja, ich kann alles, was ich hier mache, kann ich belegen. Ich habe das selber erforscht. Ich trinke jeden Tag das Wasser. Ich bin nicht einer, der sich irgendwie versteckt und andere vorschickt. Das ist manchmal mühsam, das ist manchmal hart, das ist manchmal unangenehm, wenn Leute deine Telefonnummer rauskriegen oder dich übers Internet attackieren oder, also ich muss sagen, in die letzten 4 Jahre ist mir nur 2-mal sowas passiert, also das ist eigentlich erträglich. Also wahrscheinlich macht man sich viel zu viel Sorgen, was passieren könnte. Und in der Regel passiert gar nichts.
Also ich habe also 2 Dinge rausgehört. Einerseits geht es ums Vertrauensaufbau. Wenn ich da eine Person habe, dann kann ich leichter zu deren Beziehung aufbauen, weiß dann auch sofort, ja, mit dem will ich ins Geschäft kommen oder eher nicht. Ja. Und das Zweite ist dann auch Glaubwürdigkeit. Ja. Glaube ich dem, dass er für die Qualität der Produkte einstehe oder, naja, es ist eher so lala, also wenn er dann eher, wie wir vorher gesagt haben, dass er so anonym ist, ja, hinter der anonymen Internetseite, wo man dann nicht mal ein Foto irgendwo findet, bei der über mich ist nur irgendwas Allgemeines drinschreiben.
Ja, oder so diese ganzen Phantom-Profile an den Social Medias. Also ich überlege mir, ob ich überhaupt noch jemand akzeptiere, der ohne Bild in Facebook oder Xing oder LinkedIn erscheint und mich anfragt. Was sind das für Menschen, die quasi mir nicht einmal die Gelegenheit geben, ihnen ins Antlitz zu schauen? Also das wäre wie wenn du jetzt mit einer schwarzen Augenbinde mich interviewen würdest. Ja, wie soll das funktionieren?
Machen wir an der Stelle gerade weiter mit den Social Medias. Du bist mit den Social Medias auch aktiv. Du hast unterschiedliche Aktivitäten, um auch unter anderem deine Stories zu verbreiten, sprich also zum Beispiel in Paris Fotos, ein Foto reinzuposten und sagen, ich habe da in dem Hotel Wasser getrunken. Was, da haben wir Wasser getrunken? Ja. Erzähl mal von deinen Erfahrungen mit den Social Medias. Was verwendest du? Wie arbeitest du, um deine Geschichten zu erzählen?
Also zum einen ist Social Media, jetzt speziell Facebook, ein unglaublich gutes Portal, dich mit anderen Gruppen zu verbinden, die eigentlich in dieselbe Richtung arbeiten. Also es gibt zum Beispiel unglaublich viele Organisationen, die plädieren für Leitungswasser trinken, die sind Plastic Planet zum Beispiel, fällt mir gerade ein, die sehr viele interessante Dinge posten. Und da ist es natürlich sehr einfach, die Informationen zu nehmen, zu kommentieren und auf deiner eigenen Plattform praktisch kommentiert weiter zu veröffentlichen, was zu einer größeren Verbreitung von dem Ganzen. Die zweite Geschichte ist natürlich die, wenn du selber irgendwo ein Bild machen kannst, wenn du selber irgendwo einen kleinen Film drehen kannst, wenn du irgendwo eine Veranstaltung machst, wo du präsent bist und du wurdest fotografiert und du kannst irgendwie sagen, hey, vielen Dank, lieber Gastgeber, so und so, dann bringst du aber immer wieder deinen Partner ins Geschäft, der ja vielleicht selber auch bei Facebook ist, der sich auch freut, wenn er genannt wird und wenn er geteilt wird. Und so kann im Prinzip ja wirklich wie in der Natur oder im richtigen Leben ein richtiger Infostammbaum mit entstehen. Das heißt, das zieht Wurzeln, das erreicht immer wieder neue Leute. Und heute ist es so, dass praktisch über Facebook ich jeden Monat Anfragen kriege von Leuten, die sich zum Produkt interessieren. Ich kriege Anfragen von Investoren. Ich kriege Anfragen von Leuten, die uns Produkte anbieten wollen, die zu dem passen, was wir machen. Sagen, hey, ich kriege Anfragen von Leuten, die Händler werden wollen. Und so. Also am Anfang steckt man da sehr viel Arbeit rein, hat wenig Freunde und es passiert gar nichts.
Ja.
90% der Leute hören dann auf.
Wie lange bist du dabei? Jetzt bei Facebook?
Also, ich weiß nicht, wann der Film rauskam über Mark Zuckerberg. Bei mir war es so, meine Tochter kam von Australien oder Neuseeland zurück und hat was über Facebook erzählt und da dachte ich, naja gut, das ist wieder irgendwie so ein Schnickschnack für Jugendliche, nichts Geschäftliches. Ich war bei Xing und Xing war was Geschäftliches.
Ja.
Aber dann habe ich diesen Film angeschaut und in diesem Film wird ja auch diese Vision erklärt, was er eigentlich hat, was er mit dem Netzwerk Facebook machen will. Mhm. Und am nächsten Tag war ich dabei.
Okay. Bei welchem bist du noch dabei? Welchen?
Also Instagram nutze ich für Bilder, weil ich ein paar Freunde habe, die unglaublich auf Photoshop stehen. Ja.
Ja.
Dann bin ich bei Pinterest. Mhm. Das finde ich ein sehr interessantes Portal, weil ich dort Gruppen bilden kann mit Informationen zu verschiedenen Interessen und für mich quasi wie so kleine Nachschlagwerke öffentlich machen kann.
Okay, ja.
Und jeder pickt sich das raus, was er interessant findet, aber muss nicht quasi in der Chronik durch alles durchgehen, sondern geht praktisch direkt auf eine auf ein Themengebiet. Bei Google Plus bin ich, weil unser CEO Advisor uns geraten hat, dort zu sein, damit wir bei Google einfach existent sind. Das ist mehr was fürs Rating zu tun, wobei ich nicht weiß, inwieweit das da Berücksichtigung findet. Sagt einem Google ja nicht. Dann bin ich bei LinkedIn. LinkedIn finde ich das professionellste Netzwerk, was die Profile angeht. Ich glaube, dort geben sich die Leute am meisten Mühe, wirklich professionell zu sein. Da gibt es quasi keine Scherze und keine komischen Bilder oder sowas, wie bei Facebook. Facebook gibt es nun relativ viele Profile, mit denen man eigentlich nicht so viel anfangen kann. Auch gefakte Profile. Mhm. Ja, oder ich habe teilweise Freunde, die haben 3 Profile bei Facebook. Ich weiß nicht, haben die wahrscheinlich das Passwort vergessen und legen dann jedes Mal wieder was an. Ja, aber ich muss ganz klar sagen, interaktiv ist Facebook das Beste.
Machst du Werbung auch bei Facebook?
Nein. Mhm. Also das sind jetzt alles so Dinge, die wir als kleines Unternehmen wahrscheinlich als erstes in Erwägung ziehen werden, das zu tun, weil einfach die Verbreitung am besten ist. Du kannst gezielt einfach gucken, wo du wirbst, ja. Und da gibt's noch spannende Sachen bei YouTube. Also wir haben auch Vortex Power TV, einen YouTube-Kanal, wo ich eigene Filme drauf habe, aber wo ich auch Filme drauf habe, die zu unserem Themengebiet passen, aus der Wissenschaft, Forscher erklären Dinge, wo ich einem, der sich für das Thema interessiert, die Gelegenheit gibt, sich selber zu der Zeit, wo er Lust hat, einfach Dinge anzuschauen, die nicht von uns kommen, aber die unser Themengebiet behandeln. Das schafft so eine dritte Meinung und ich meine, diese Third-Party-Geschichte funktioniert einfach wahnsinnig gut. Wenn du sagst, das ist gut, hört sich das besser an, wie wenn ich sage, das ist
klar.
Gut. Also bei deinen Leuten, bei meinen Leuten ist es vielleicht anders, aber ist immer schwierig. Also Social Media ich behaupte nicht, dass ich Profi bin. Ich behaupte, dass ich manchmal zu viel Zeit damit verbringe, aber ich sehe das langfristig. Und ich glaube, langfristig ist so eine Chronologie nachher wie ein Fingerprint.
Mhm.
Wenn du downscrollst und du siehst einfach, Mensch, die machen das seit 4 Jahren, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, da hast du ein anderes Vertrauen.
Mhm.
Ich habe bei BNI gelernt, es gibt den sogenannten VCP-Prozess. Visibility, Credibility, Profitability.
Aha, und auch in der Reihenfolge.
Ja. Wenn du nicht sichtbar bist, bist du sowieso nicht glaubwürdig.
Okay. Zum Verbreiten hast du wir haben im Vorgespräch noch, hast du eine schöne Kundenstory gehabt, die vielleicht jetzt so zum Abschluss. Wie hast du bei einem Kunden dafür gesorgt, dass er zum Helden wurde?
Also ich denke mir,
eines
der spannendsten Themen, so bin ich eigentlich zu meinem Partner Peter Züger gekommen.
Ja.
Er hat 3 Kinder und diese Kinder waren jetzt nicht so die Wasserfans. Und ihn hat das, glaube ich, wahnsinnig beeindruckt, als ich ihm den Wirbler zum Testen dagelassen habe und als ich das nächste Mal wiedergekommen bin, die Kinder freudig an die Tür gegangen sind und gesagt haben, da ist der Wassergott wieder.
Der Wassergott.
Weil der Vater hätte es, glaube ich, mit den besten Argumentationen nicht hinbekommen, dass die aufhören, Limo zu trinken.
Mhm.
Aber als das Wasser geschmeckt hat, war das überhaupt kein Thema mehr.
Kein Thema mehr.
Und wenn Eltern quasi ihre Kinder von der Limo wegbringen, bist du automatisch Held. Weil jeder weiß heute, dass diese zuckerhaltigen Getränke nicht unbedingt dazu beitragen, dass die Kinder länger gesund und schlank sind. Weil ich meine, wir haben heute überall das Problem, dass die versteckten Zucker verbrannt werden und wir alle irgendwie mit dem Body Mass Index rumkämpfen. Ja. Wenn das Kinder schon machen, dann ist es ganz schlimm, weil für die ist Schule, Sport, Schwimmen, alles ist dann alles nicht mehr so cool.
Okay, Matthias, wir haben es da bei dir eigentlich Geschichten erfahren zur Herkunft des Unternehmens, zum Produkt, ja, wie du Stories kreierst, aus, du schöpfst aus einem Vollen mittlerweile aufgrund deiner Lebenserfahrung. Zum Schluss war es noch mit der Verbreitung der Geschichten. Hast du noch einen speziellen Spruch oder einen Wunsch, den du an die Hörer schicken willst?
Also der Costoliani hat mal damals gesagt, denken Sie mal über Aluminium nach. Das ist mir noch aus der Zeit der Börsenhochzeiten. Mein Spruch heute heißt, wer richtig trinkt, denkt besser.
Wer richtig trinkt, denkt besser.
Ja, weil unser Hirn ist über 90% Wasser und nicht Nespresso und nicht Grüntee und nicht irgendwelche anderen amerikanischen Softdrinks. Das ist Wasser.
Wer richtig trinkt, denkt besser. Wunderbares Schlusswort, Matthias. Wir haben ja Matthias Ment von der Fortix Power AG in Forch.
Genau.
Ein paar Kilometer von Zürich weg, 10 oder 15 Kilometer von Uste weg. Ich bedanke mich bei dir, Matthias. Vielen, vielen Dank auf vielleicht ein anderes Interview oder auf ein anderes Treffen. Das war der heutige Story Power Podcast. Wir haben einen Unternehmer heute gehabt als Beispiel, wie er Story Power in seinem Unternehmen einsetzt, woher er schöpft, wie er es macht. Und ich wünsche allen vielen, vielen Unternehmern, dass sie auch sich da inspirieren lassen von Matthias Ment, viel mehr Geschichten einsetzen und für ihr Unternehmen einstehen. Matthias, ciao, servus, fierti, auf Wiederluege, tschüss und au revoir.
Au revoir, ciao Ludwig, bye bye, ciao.
Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bitte bewerten Sie diesen Podcast auf dem Portal, das Sie abonnierten. Laden Sie andere Kollegen, Freunde ein, um sich diese Informationen zu Gemüte zu führen, um von diesen Informationen zu profitieren. Sehen Sie auch immer wieder mal auf die Internetseite www.storypower.ch und denken Sie schließlich daran, wo ein Wille ist, ist auch eine gute Story. Ihr Ludwig Link.